Ende. So sei es. Aber wir können ja auch sagen, so sei es zu den vielen Liedern, die wir gesungen haben. Ne? Jo, ich habe heute einen längeren Bibeltext, den ich mit euch teilen will am Anfang. Hebräer Kapitel 12 ab Vers 1. Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Denkt an alles, was ihr durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und nicht aufgebt. Immerhin habt ihr im Kampf gegen die Sünde noch nicht euer Leben opfern müssen. Und habt ihr die ermutigenden Worte völlig vergessen, die Gott zu euch sprach? Mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist, und lass dich dadurch nicht entmutigen. Denn der Herr weist die zurecht, die er liebt, und er straft jeden, den er als seinen Sohn annimmt. Wenn ihr Schweres ertragen müsst, dann erkennt darin die Zurechtweisung Gottes. Denkt daran, dass Gott euch als seine Kinder behandelt. Wer hätte je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Wenn Gott euch nicht zurechtweist, wie er es doch bei allen Menschen tut, dann heißt das, dass ihr nicht seine rechtschaffenen Kinder seid. Unsere leiblichen Väter erzogen uns mit Strafe und wir hatten trotzdem Achtung vor ihnen. Sollten wir uns da nicht umso bereitwilliger der Erziehung unseres himmlischen Vaters unterordnen, damit wir leben? Denn unsere leiblichen Väter haben uns eine Zeit lang erzogen, so gut sie konnten, aber Gottes Erziehung ist immer richtig und gut für uns, weil sie bedeutet, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit erhalten. Keine Strafe ist angenehm und während wir sie erleiden, ist sie immer schmerzlich. Doch danach werden diejenigen, die auf diese Weise geformt werden, inneren Frieden und ein Leben in der Gerechtigkeit gewinnen. Stärkt also eure müden gewordenen Hände und stellt euch fest auf eure zitternden Knie. Schafft gerade Wege für eure Füße, dann werden alle, auch wenn sie schwach und lahm sind, nicht stolpern und fallen, sondern stark werden. Versucht mit allen Menschen in Frieden zu leben und bemüht euch, ein heiliges Leben nach dem Willen Gottes zu führen, denn wer nicht heilig ist, wird den Herrn nicht sehen. Achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Soweit Gottes Wort. Ich habe gelesen aus der Übersetzung Neues Leben. Wie ging es euch, als ihr diese Worte gehört habt? Ist nicht so einfach, was der Paulus da, oder der Hebräerschreiber, wir wissen nicht, ob es der Paulus war, sagt. Aber wenn wir uns so ein bisschen anschauen, gerade der Vers 15, der letzte Vers, der mahnt uns ja dazu, dass niemand die Gnade Gottes versäumen möge, da dies zu einer aufwachsenden, bitteren Wurzel führen kann, die Unheil anrichtet und viele durcheinander bringt. Ich entdecke, dass das eine bewusste Entscheidung in mir hervorruft, im Glauben Ausdauer zu lernen. Es geht nicht so, husch, husch, jetzt haben wir es, fertig, nächstes Kapitel. Und um im Glauben Ausdauer zu erlernen, müssen wir uns an Jesus Christus, der unser Vorbild ist, orientieren. Dann können wir nämlich auch in schwierigen Zeiten standhaft bleiben und, wie wir gelesen haben, den Weg der Heiligung beschreiten. Es geht also heute in dieser Predigt in erster Linie um zwei Dinge. Ich möchte über Gnade und über Verbitterung reden. Denkst du, wie passt das denn zusammen? Na, wart's ab. Es braucht nämlich Gnade, viel Gnade, wenn wir nicht durch die vielen harten Lebensumstände, die ungerechten Beeinflussungen, das allzu oft Erlebte missverstanden werden oder auch gar das gemobbt werden, die ganzen Schicksalsschläge unseres Lebens, Krankheiten, Verlust und vieles mehr verbittert werden. Da braucht es Gnade. Wie oft fühlen wir uns im Recht und andere trampeln auf uns herum? Dann möchten wir, je nachdem, wie wir vom Charakter sind, entweder kratzen, beißen, spucken, schreien, treten, oder als introvertierter Mensch uns die Decke über den Kopf ziehen, uns verstecken, einfach verschwinden, abhauen. Jeder kennt diese Situationen in seinem Leben. Weil wir das Leben als ungerecht empfinden oder auch manchmal unsere Mitmenschen, unsere Gesellschaft, unsere Umwelt als ungerecht empfinden, manchmal sogar Gott als ungerecht empfinden, schlagen wir die eine oder andere Richtung ein. Und wiederum dafür, dass wir das durchstehen, brauchen wir Gnade. Wir brauchen Gnade, sonst checken wir dieses Leben einfach nicht. Das verlangt uns oft zu viel ab. Und immer dann, wenn wir es so grenzwertig empfinden, fangen wir was an, einen Schuldigen zu suchen. Es muss ja einen Schuldigen geben, oder? Und entweder sagen wir, oh ja, ich bin schuld, oder wir sagen, ja, der ist schuld. Und im schlimmsten Fall sagen wir sogar, Gott ist schuld. Es muss einen Schuldigen geben, oder? In einem alten Lied, das ich bin 1960 geboren und das war in den 60er Jahren irgendwo. Da heißt es, Gnade, Gnade, anstatt Gericht Jesu lieb und huld. Gnade, Gnade, Gnade viel größer als meine Schuld. Einige von euch haben vielleicht die Bücher von ihm gelesen, Watchman Nee, ein chinesischer Pastor, Geistlicher. Der hat mal gesagt, Gottes Gunst, wir könnten auch sagen Gottes Gnade, könnte man mit einem wilden Vogel vergleichen, den du in dein Zimmer locken suchst. Du magst anstellen, was du willst, aber du kannst ihn nicht dazu bringen, hineinzufliegen. Er muss es von sich aus tun, und tut er es, dann musst du sehr darauf Acht geben, dass er nicht wieder hinausfliegt. Zum Hereinkommen kannst du ihn nicht überreden, aber du kannst leicht bewirken, dass er sich wieder davon macht. Nur eine kleine Unvorsichtigkeit und er ist fort. Gnade. Du kannst dich auf den Kopf stellen mit den Beinen wackeln. Du kannst nicht bewirken, dass dadurch Gnade in dein Leben kommt. Sie kommt. Aber wenn sie in deinem Leben ist, kannst du etwas dafür tun, dass sie nicht wieder rausfliegt. Wenn Gott uns segnet, dann ist immer er es, der die Initiative ergreift. Gott wird nie von dir irgendeine Bemühung verlangen, denn sein Segen, wenn er auf uns herabgekommen ist, er bedarf dann eine besondere Achtung zu ihm, damit er nicht wieder weggeht. Wir lesen so oft in der Bibel, dass Gottes Gnadenerweisung sich dort findet, wo Brüder und wo Schwestern einträchtig zusammen ist. Dort hat Gott den Segen verheißen. Bist du dir also klar, wie schwerwiegend es ist, wenn du mit irgendeinem deiner Brüder, Geschwister, Schwestern uneins bist? Selbst wenn du sagst, aber ich habe doch recht. Achte auf das, was du sagst, damit die Gnade des Herrn, die Gunst des Herrn nicht wieder wie ein Vogel herausfliegt. Spurgeon hat mal zu einem Mann gesagt, der eine sehr bittere, nachtragende Haltung hatte. Spurgeon hat ja kein Blatt vom Mund genommen. Er hat gesagt, möge das Gras auf seinem Grab grünen, wenn er stirbt, denn zu seinen Lebzeiten grünte um ihn herum überhaupt nichts. Ein trauriger, deprimierter, bitterer Mensch trägt eine Liste aller seiner Kränkungen immer mit sich herum und erwacht darüber, dass ihm das keiner wegnimmt. Man könnte sagen, wie so eine Bärenjunge auf ihre Jungen aufpasst, passt er auf seine Kränkungen auf. Ja, man, das Beispiel ist gar nicht schlecht, weil denn so ein nachtragender, bitterer Mensch, der ist genauso brummig wie so ein Bär. Was kann denn in unseren Gemeinden deprimierender wirken als ein bekennender Christ, ich setze das mal in Anführungszeichen, der für sich in Anspruch nimmt, nur er hat Recht und nur auf ihn muss man schauen und wenn man das nicht tut, reagiert er bitter? Ich möchte mal behaupten, solch ein Christ hat nie den Kreuzesweg beschritten. Nehmt auch euch mein Joch und lernet von mir. Die große Gnade hat dieser Mensch nie begriffen. Mit jedem Tag wird er bitterer und versucht nur sein Ansehen zu verbessern. Gibt's dafür eigentlich ein Heilsmittel, ein Hilfsmittel? Ja. Das Hilfsmittel ist, sich selbst zu sterben und mit Jesus Christus zu neuem Leben aufzuerstehen. Wir wollen etwas tiefer reingehen und gehen mal vom Vers 15 weg zum Vers 14, den ich vorgelesen habe. Da steht, versucht mit allen Menschen in Frieden zu leben und bemüht euch, ein heiliges Leben nach dem Willen Gottes zu führen, denn wer nicht heilig ist, wird den Herrn nicht sehen. Ich glaube, jeder von uns hat sie. Jeder von uns ist froh, dass er sie hat. Ich spreche von Menschen, die man nicht ausstehen kann. Menschen, die dir vielleicht irgendwann mal etwas angetan haben. Menschen, die dich enttäuscht haben, die dich gekränkt haben. Oder einfach nur Menschen, die du nicht leiden kannst. Und insgeheim, aber das würden wir niemals zugeben, sind wir froh, dass es diese Menschen gibt. Denn das, was sie uns angetan haben oder ihr Verhalten uns gegenüber, gibt uns das Recht, dass wir nicht freundlich zu ihnen sein müssen. So bilden wir es uns zumindest ein, oder? Niemand kann mich zwingen, den zu mögen. Niemand kann mich vorschreiben, dass ich mit dem gut auskommen muss. So sagen wir uns. Und so genießen wir also still und heimlich diese Menschen, die wir nicht leiden können. Aus was für Gründen auch immer, wir genießen es, sie links liegen zu lassen. Und wir genießen es auch, ihnen bei allen möglichen Gelegenheiten spüren zu lassen, was wir von ihnen halten. Und dann bilden wir uns auch noch ein, das ist unser gutes Recht. Der Autor des Hebräerbriefes sagt dazu falsch. Er sagt, es ist nicht dein gutes Recht, Menschen links liegen zu lassen oder gemein zu ihnen zu sein oder ihnen die kalte Schulter zu zeigen. Er sagt uns, in Gottes Auftrag versucht mit allen Menschen in Frieden zu leben. Oder wie Luther sagt, jagt den Frieden nach mit jedermann. Frieden mit jedermann. Ich höre euch. Viele würden jetzt sagen, es ist ausgeschlossen. Das geht nicht, das ist unmöglich. Was ist denn mit denen, die gemein zu mir sind? Was ist denn mit denen, die zu mir nicht nett sind? Da antwortet Gott einfach drauf, jagt dem Frieden mit jedermann nach. Gott, weißt du, was du von uns verlangst? Ja, Gott weiß, was er von uns verlangt. Etwas nachzujagen ist anstrengend. Und das kennen wir vielleicht heutzutage mehr oder weniger nur noch aus dem Sport. Und vielleicht können wir in dieser Beziehung von Sportlern auch etwas lernen. Nicht immer sind die Aussichten eines Sportlers auf den Sieg besonders gut. Aber sie versuchen jedes Mal, den Sieg zu erlangen. Gott weiß, wie schwer es für uns ist, mit allen Menschen gut auszukommen. Und trotzdem verlangt er es von uns. Wie sollen wir mit denen gut auskommen, Frieden mit denen halten, die uns nicht immer wohlgesonnen sind? Warum verlangt Gott das von uns? Und die Antwort auf diese Frage bekommen wir im Zusammenhang mit der zweiten Sache, der wir nachjagen sollen. Der ganze Vers heißt nämlich, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung. Heiligung. Kurzes, simples Wort. Aber hinter diesem kurzen Wort steckt die ganze Mühe und Anstrengung eines Christenlebens, oder? Heiligung steht für das Leben, was Gott von uns haben möchte. Ein heiliges und sündloses Leben eben. Soll ich was sagen? So ein Leben kann kein Christ jemals erreichen. Warum sollen wir ihn aber trotzdem nachjagen, wenn wir es sowieso nicht erreichen können? Und auch hier hilft uns vielleicht wieder ein Vergleich mit dem Sport. Kein Läufer kann jedes Rennen gewinnen. Unmöglich, gibt's nicht. Ja? Er ist einfach nicht immer und überall der Erste. Ich habe neulich von einer Fußballmannschaft aus Norwegen gelesen, die hat in ihrer, es war eine Fernsehsendung, die hat in ihrer Klasse kein Spiel verloren und am meisten Tore geschossen und sie sind trotzdem nicht Meister geworden. Ja, so habe ich auch geguckt. Ja. Nee, sie hatten einfach ein paar Spiele, die sie unentschieden gespielt haben. Sie haben keins verloren. Aber es gab eine Mannschaft, die noch mehr gewonnen hat. Also selbst so eine Mannschaft, die die meisten Tore schießt, die kein Spiel verliert, muss nicht der Erste sein. So ist das. Wir können uns anstrengen, Heiligkeit zu erlangen und trotzdem wird es uns nicht in diesem Maß gelingen, wie es wir uns vielleicht so doll wünschen. Aber was macht einen guten Sportler aus? Dass er in jedem Wettkampf und in jedem Training sein Bestes gibt. Dass er sich jeden Tag anstrengt und alles gibt, was er hat. Ein Sportler ist dann erfolgreich, wenn er ab und zu seine sportlichen Ziele erreicht und hier und da einen Wettkampf abliefert, mit dem er selbst zufrieden sein kann. Wann können wir Christen mit unserer Heiligung zufrieden sein? Wie schauen da unsere Ziele aus? Wer gibt uns die Ziele überhaupt auf dem Gebiet der Heiligung? Gott macht uns hier die Vorgaben und er sagt, zum Beispiel, du sollst nicht begehren. Nun, das hängt nicht unbedingt mit Männchen und Weibchen zusammen, sondern das kann auch ganz anderes sein. Das kann zum Beispiel auch sein, du sollst nicht begehren, der Angesehenste zu sein. Du sollst nicht begehren, der Reichste zu sein. Oder, was begehren wir alles? Und er gibt auch uns die Vorgabe, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Oder wie wir im Vers 15 gelesen haben, jagt dem Frieden nach mit jedermann. Oder Vers 15, achtet aufeinander, dass niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann. Die Ziele, die Gott für unsere Heiligung, für unser heiliges Leben als Christ vorgab, zu erreichen, sind unerreichbar. Da müssen wir doch scheitern, denken wir. Unser Predigttext beantwortet diese Frage aber indirekt. Nämlich von dem Thema Heiligung kommt der Autor des Hebräerbriefes scheinbar ohne Zusammenhang auf die Gnade zu sprechen. Und sehe darauf, so beginnt der Vers 15, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Die Frage steht im Raum, wie hängen denn Heiligkeit und Gnade zusammen? Der Schreiber vom Hebräerbrief setzt voraus, dass wir das wissen. Und er behauptet auch nicht, dass erst dann, wenn unsere Heiligkeit perfekt ist, die Gnade Gottes zu uns kommt. Das würde der Bedeutung des Wortes Gnade überhaupt widersprechen. Andersrum wird's richtig. Gott ist uns gnädig. Das steht am Anfang. Und er ist aus Liebe bereit, uns unsere mangelnde Heiligkeit zu vergeben. Gott ist gnädig, obwohl wir scheitern, wenn wir zum Beispiel mit jedermann im Frieden leben sollen. Aber weil Gottes Gnade uns gilt, durch die Kraft des Blutes seines lieben Sohnes Jesus Christus, deswegen sollten wir uns anstrengen wie ein Sportler. Versteht ihr, was ich sagen will? Auch wenn wir es nicht erreichen, gilt unser Leben als Christ so zu leben, als wenn wir es erreichen könnten. Wir strengen uns an, diesen Sieg zu erlangen. Gott verlangt von uns nicht, dass wir durch ein makellos heiliges Leben seine Gnade verdienen, dann wäre es nicht mehr Gnade. Gott verlangt von uns, dass wir uns anstrengen, in der Heiligkeit und dem Frieden mit jedermann nachzujagen. Gott weiß, dass wir in unserer Heiligung niemals perfekt sein können. Aber wir versäumen dann die Gnade, wenn wir aufhören, uns anzustrengen, in Heiligkeit zu leben. Wir dürfen uns untereinander gegenseitig an die Gnade Gottes erinnern. Deshalb hat uns ja Gott in einer Gemeinde zusammengestellt, dass wir gegenseitig auf uns Acht haben. Es geht nicht darum, dass wir uns gegenseitig ausspionieren. Was hast du denn schon wieder gemacht? Ich hab dich gesehen. Nee, es geht darum, dass wir aufeinander aufpassen, gegenseitig zur Liebe reizen, zu sagen, lass uns doch mal hier nicht die ollen Kamellen, wo du verletzt worden bist, wieder hervorholen, sondern lass uns hervorholen, wie Gottes Gnade in uns wirkt. Lass uns doch die Gnade Gottes nicht versäumen. Jesus Christus hat uns doch alle erlöst. Wir sind gerettet, weil er gnädig ist. Das sind Worte, die wir uns jeden Tag 5-mal untereinander sagen können. Das ist Gemeinde. Wir sind nämlich nicht gerettet, weil wir gut in Heiligung sind. Nee, wir sind gerettet, weil Gottes Gnade uns die Rettung geschenkt hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Und es wäre einfach schade, wenn wir diese Gnade wegwerfen würden, weil das Leben hier, wo wir schmollen und Schmerzen haben und die nicht loslassen wollen, uns wichtiger ist als die Gnade Gottes. Und das ist der Hintergrund für die bittere Wurzel, die in unserem Predigttext erwähnt wird. Seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, damit nicht eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele dadurch durch sie unrein werden. Weil diese Bitterkeit, die vermehrt sich. Ich spreche, der. Und wie schön ist es, wenn man jemand findet, der mit einem übereinstimmt. Ja, der. Ja. Und das vermehrt sich. Aber in erster Linie sollte nicht das unser Antrieb sein, sondern die Sorge um die Seligkeit unserer Mitchristen sollte Antrieb sein, aufeinander Acht zu geben. Unser Ziel ist es doch, dass wir alle zusammen am Ende gemeinsam vor dem Herrn stehen können, oder? Deshalb dürfen wir uns gegenseitig an die Gnade erinnern und nur sie kann uns auf dem Weg dorthin Kraft geben. Das ist übrigens nicht nur Neues Testament und der Hebräerschreiber schon Mose vergleicht den Unglauben mit einer giftigen Wurzel, die die Gemeinde Israels auf Dauer nicht geduldet werden kann. So ist das bis heute. Und hier schreibt der Hebräerschreiber, greift diesen Vergleich der bitteren Wurzel auf und die darf in einer christlichen Gemeinde nicht wachsen. Ihr braucht doch nur vor die Tür gehen. Die haben das alles so schön gemacht. Aber als ich da heute Morgen langgelaufen bin, was habe ich gesehen? Unkraut, das so hoch ist. Das wächst schneller, als man glaubt. Und das ist unsere Aufgabe in einer Gemeinde, darauf zu achten, dass solche bitteren Wurzeln, solchen Unkraut nicht wächst. Wir haben gerade unser Gewächshaus fertiggestellt. Und da das ja auf Erde steht, haben wir dafür gesorgt, dass dadurch gar kein Unkraut hochwachsen kann. Wir haben Pappe und Mulchfolie und so dick, drei verschiedene Schichten an Mulch drauf, weil wir nicht wollen, dass da Unkraut wächst. Wie sehr willst du, dass in deiner Gemeinde, in dieser Gemeinde kein Unkraut, keine bittere Wurzel wächst? Ich komme zum Schluss und ich möchte euch noch ein Gleichnis, ein Beispiel mitgeben, damit ihr diese Predigt besser in Erinnerung behält. Was ist das hier? Eine Thermoskanne. So, was haben wir alle gelernt? Füll in eine Thermoskanne entweder Tee oder Kaffee rein, aber nie dasselbe. So haben wir uns dran gehalten, da haben wir unseren Tee eingefüllt, manchmal Früchtetee, manchmal Kamillentee oder was auch immer. Aber so nach ein paar Jahren, wenn wir dann draus getrunken haben, hat er alles gleich geschmeckt. Da hat sich innen so eine Patina dran, und eigentlich hat er richtig bitter geschmeckt. Das ist so. So eine olle Thermoskanne kann uns ein Beispiel geben. Das ist wie mit der Verbitterung. Wenn sie sich erst einmal eingenistet hat, färbt sie alles ein. Plötzlich schmeckt das Leben nicht mehr nach Freude, nicht mehr nach Hoffnung, nicht mehr nach Leichtigkeit, sondern alles hat irgendwo den Unterton von bitter. Und ganz ehrlich, darüber wird selten geredet, oder? Wir hören dann nochmal, ja, lass nicht zu, dass du nicht bitter wirst, dass du nicht verbittert bist. Aber was ist, wenn es schon so weit ist? Wenn die Patina schon da drinnen ist? Wenn Enttäuschung, Schmerz und Verlust längst ihren Geschmack in deinem Leben ausgesät haben. Bitterkeit frisst Freude. Und Bitterkeit frisst auch Freunde. Sie macht misstrauisch, sie vergiftet Beziehungen und irgendwann will keiner mehr aus deiner Kanne trinken, weil es bitter schmeckt. Und was hilft da? Jesus weiß, wie tief die Verletzungen in uns sitzen. Aber er kann das Harte wieder weich machen. Weißt du, so eine olle Kanne wieder richtig sauber zu machen, geht nicht, indem du da nur einfach heiß Wasser reintust. Da muss ein bisschen mehr rein, vielleicht Zitronensäure oder Natron oder was weiß ich. Und das musst du dann auch mehrmals wiederholen. Glaub nicht, dass du heute aus dieser Predigt nach Hause gehen kannst und sagst, yo, alles ist gut. Jag dem Frieden nach mit allen. Sucht die Heiligung wie ein Sportler den Sieg. So erlebe ich Gottes Gnade. Sie geht an die Wurzel, aber sie löst langsam, was sich in mir über Jahre festgesetzt hat. Schicht für Schicht. Und ich denke, Bitterkeit ist kein Schicksal, dem wir ausgeliefert sind. Mit Gott gemeinsam in Heiligkeit anzustreben und zu laufen. Es ist, als wenn verschlossene Räume geöffnet werden. Es ist, als wenn Licht in dunkle Ecken kommt. Und es ist, als wenn plötzlich das Leben wieder Geschmack gewinnt. Vielleicht ist es das wichtigste, aber auch zugleich der schwierigste Schritt, als erstes zu sagen, ja, ich habe Bitterkeit in mir. Es fühlt sich dann vielleicht an wie eine Niederlage, aber es ist der Anfang von Freiheit. Wisst ihr, ich habe das erlebt und das hat nichts mit positivem Denken zu tun, sondern darum, Gott an meine bitteren Wunden, verwundeten Stellen ranzulassen. Es bedeutet auch, den Schmerz zuzulassen, Tränen auszuhalten und manchmal auch den schweren Weg der Vergebung zu gehen. Vergebung heißt übrigens nicht, es war nicht schlimm, sondern es heißt, es soll mich nicht länger vergiften. Nochmal, Vergebung heißt nicht, es war nicht schlimm. Es heißt, es soll mich nicht länger vergiften. Und wenn es so ist, wenn ich es so mache, erlebe ich, wie Gott nach und nach Gutes in mein Leben bringt. Gespräche, in denen ich endlich ehrlich sein darf. Momente, wo ich mein Leben wieder genießen darf, ohne gleich von Sorgen erdrückt zu werden. Oder Augenblicke, in denen ich nach langen Ringen endlich auch loslassen kann. Und so verliert Bitterkeit Schritt für Schritt ihre Macht. Und dann merkt man, ups, da ist ja wieder Freude. Ups, da ist ja wieder Leichtigkeit, da ist ja wieder Hoffnung. Nicht, weil die Vergangenheit weg wäre, sondern weil sie nicht mehr bestimmt, wer ich bin. Das ist Gnade.